Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Horch amor, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind heute völlig politikbefreit, also politikerbefreit, politikerinnenbefreit. Wir sind nämlich wieder mal zu zweit.
Ah, genau, politisch wird es trotzdem, aber es ist ganz ungewohnt, ohne Gast zu
ohne
podcasten.
Gast, das stimmt. Aber jetzt können wir uns endlich mal wieder so gegenseitig die Meinung geigen, respektive über Dinge reden, wo wir uns niemals wagen würden, mit Politikern drüber zu reden.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, wir könnten zum Beispiel ganz am Anfang mal darüber reden, es waren zwei Neujahrsempfänge, bei denen du warst. Ich musste arbeiten, so wie sich das gehört.
Also ich war da zum Arbeiten.
Ach. Ja, so heißt es heute. Es heißt arbeiten. Man zeigt sich ein bisschen, man genießt die Häppchen und pflegt den Smalltalk. Nein, wir wissen ja alle, dass Netzwerken bei uns ganz, ganz wichtig ist. Außerdem hast du darüber geschrieben. Aber fangen wir mal an beim letzten Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters Dr. Ulrich Mali. War es tränendurchseucht?
Ja und nein. Also Mali ging erstmals, seit ich ihm zuhöre, davon ab, eine philosophische Vorlesung zu halten. Das war ja so mal das Markenzeichen des Neujahrsempfangs unter seiner Ägide. Durchaus spannende Themen. Diesmal hat er ist ja ein Mensch, der immer betont, alles andere als eitel zu sein, aber irgendwie ist er dann vielleicht doch ein bisschen eitel geworden, was ich ihm sehr nachsehe nach 18 Jahren im Amt des Oberbürgermeisters. Er hat dann doch den mehrfach angekündigten Nicht-Rückblick zum Rückblick genutzt, also hat seine Amtszeit in durchaus schillernden Farben anhand einiger Kennziffern Revue passieren lassen, darf er auch. Da gibt es auch Sachen, die ja wirklich gut gelaufen sind in Nürnberg, und hat dann so doch wieder nachdenkliche Worte eben zu dem aufkommenden Populismus gefunden. Die fand ich sehr gut, weil er auch sehr zu Recht betont hat, Schwarz-Weiß-Denken, was den Populisten ja immer zugeschrieben wird, ist eben nicht die Realität. Die Realität besteht aus Grautönen, und so schlimm wie unser Bild von unserer Gesellschaft, unserer Stadt, unserem Land, unserer Zusammenarbeit geschmalt wird vom Populisten, ist es eben nicht. Es war eben nicht so, dass früher alles besser war. Das war im Grunde seine Botschaft. Mhm. Das hat er anhand von vielen Fakten präsentiert. Wie immer kann man ihm ja gut zuhören, und das wird nächstes Jahr ganz, ganz schwierig für die Nachfolgerin, den Nachfolger, die Benchmark Neujahrsempfang überhaupt anzupacken.
Wie generell, glaube ich, alle oder viele Reden von Uli Mali durchaus ansprechend waren.
Absolut.
Er ist jemand, der wirklich ein begnadeter Redner ist, der sehr viel auch sehr frei sprechen konnte, ja. der wirklich Situationen aufgegriffen hat. Also das wird man sicherlich vermissen, aber bleiben wir vielleicht mal, wenn er wirklich Bilanz gezogen hat, also ich kenne seine Reden auch von einigen Neujahrsempfängen, und das war wirklich immer eher so philosophisch angehaucht. Ja. Die Stadtgesellschaft spielt eine ganz große Rolle, der gesellschaftliche Zusammenhalt im ganzen Land, dann runter auf Bayern, dann auf Nürnberg, das war immer ein Riesenthema. Und ja, was hat er denn für Dinge genannt, die jetzt unter seiner Ägide ganz konkret hier in Nürnberg in den 18 Jahren entstanden sind, worauf er wahrscheinlich dann auch ein bisschen stolz ist?
Er hat ein paar Kennziffern genannt. Ich nenne mal eine exemplarisch, die Arbeitslosenzahl in Nürnberg. Die war tatsächlich, als Mali 2002 antrat, jenseits der 10%-Marke, und die letzten verfügbaren Zahlen sehen in Nürnberg eben dann bei der Arbeitslosenstatistik 4,9%. Im Monat vorher waren es sogar nur 4,8%, also unterhalb dieser 5%-Marke und eben nicht mehr die rote Laterne in Bayern tragen. Die damit verbundene Botschaft ist eben dieser Strukturwandel. Das war ja so ein großes Begleitthema von Malis 18-jähriger Amtsperiode. Die Großen gingen weg, machten dicht, übliche AEG-Quelle Grundig, der Dreiklang und einige andere mehr. das hat man inzwischen abgefedert, war eben die damit verbundene Botschaft. Der Mali hat dann auch betont, so ehrlich ist er, das ist nicht allein sein Werk gewesen oder das Werk der Stadtpolitik, aber sicherlich hat die Wirtschaftspolitik der Stadt Nürnberg dazu was beigetragen. Das war so eine Zahl, die er eben festgemacht hat. Ein anderes war das Thema Kinderbetreuung, Kita-Plätze. Da muss man fairerweise auch dazu sagen, liegt jetzt weniger an OB Mali. Das war ja eine Aufgabe, die sozusagen auf alle Kommunen zukam. Vor 18 Jahren gab es eigentlich ganz, ganz wenige Krippenplätze, weil es auch eine ganz, ganz geringe Nachfrage gab. Inzwischen gibt es im Grunde einen Rechtsanspruch auf den Platz und da müssen eben die Kommunen hinterherkommen und bauen auf Teufel komm raus. Auch da hat Mali eben geschildert, wie die Stadt Nürnberg dieses Thema tatsächlich sehr seriös angegangen ist und viel gemacht hat. Er hat aber auch betont, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Und anhand solcher Dinge hat er halt dann immer sozusagen auf die gesellschaftlichen Aufgaben, die eine Kommune hat, zurückgeblickt, was er nicht getan hat, und das rechne ich ihm hoch an. Das hat er aber noch nie getan. Das ist wirklich, finde ich, sehr positiv. Er hat ganz klar gesagt, ich messe meinen Erfolg, wenn es denn einer war, in den 18 Jahren nicht an Gebäuden. Okay. Also das ist ja was, wo viele, der französische Präsident François Mitterrand, längst verstorben, der hat sich Denkmäler gebaut, das Louvre in Paris und so weiter und so fort. Also viele.
Die leben in einer anderen Tradition, die Franzosen. Die müssen sozusagen ihren Sonnen und sonstigen Königen ein bisschen nacheifern.
Genau, die haben Versailles sozusagen vor der Haustür stehen. Und das hat Mali nicht gemacht.
Wobei ein Centre Pompidou, also man muss schon auch sagen, es hat natürlich auch einen Anziehungspunkt.
Absolut, auf jeden Fall. Und jeder Präsident in Frankreich, bin gespannt, was Macron momentan hat er sozusagen gelbe Westen hinterlassen. Da wird ihm auch noch was einfallen, was er an Gebäudlichkeiten hinstellt.
Also Mali nicht mit Gebäudlichkeiten, sondern wirklich eher so in diesem, dann doch wieder der soziale Kit, weil ich glaube,
die Stadtgesellschaft.
Weil im Bereich Kindertagesstätten oder überhaupt Betreuung von Kindern, was den Bereich Schulen betrifft, was die Kulturzentren betrifft, also diese soziokulturellen Zentren, ist ja die Stadt nach wie vor, ich weiß es nicht, ob sie federführend ist, aber auf jeden Fall ganz weit vorne.
Mit Sicherheit vorne dran. Also das ist schon, es heißt ja immer, ein Oberbürgermeister braucht seinen Stadtrat. Keine Frage, es muss Entscheidungen geben, die dort getroffen werden. Die wesentlichen Entscheidungen trifft der Stadtrat. Nur der hat schon auch einen unheimlich großen Spielraum. Und wenn er nicht ganz doof ist, und Mali war das Gegenteil von ganz doof, der ist ganz intelligent, dann kann er durch gute Vorbereitung natürlich einen Stadtrat eigentlich fast immer zu einer Entscheidung bringen, die er auch haben will. Und da war Mali ein Meister, oder er ist ein Meister des Moderierens von solchen Prozessen, auch in Hinterzimmern, sage ich mal, was dann, auch das war ein Thema in seiner Ansprache, natürlich dazu führt, dass diese Stadtratssitzungen, ich sage jetzt mal, oft dröge und langweilig sind. Mali hat gesagt, naja, diese Langeweile, das griff er tatsächlich auf, fand ich ganz interessant, ist natürlich was vielleicht Medienvertreter stört, aber ihn natürlich nicht. Wie er überhaupt dann, auch das muss man sagen, eine Medienkritik geäußert hat, die ich jetzt so nicht teile. Also da widerspreche ich ihm auch ganz vehement. Er hat so das Bild geschildert, dass, wenn du da gewesen wärst, Matthias, du hättest dich im Grunde zu Wort melden müssen, die klickträchtigen Online-Medien, also sozusagen das Böse. Genau, also damit kann ich wenig anfangen. Das liegt jetzt ein bisschen an Malis persönlicher Sozialisation. Er ist diesem Internet, glaube ich, immer so ein Ticken weit reserviert gegenübergestanden, hat ja keinen eigenen Social-Media-Auftritt. Genau. Das ist ein Punkt, wo ich ihm widerspreche, aber ansonsten muss man einfach sagen, der Mann war und ist für Nürnberg ein Glücksfall.
Ja, das ist ja mal ein extrem positives Fazit von dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten zu einem SPD-Oberbürgermeister, weil jetzt müssen wir zu deinem Lieblingspolitiker übergehen. Der hatte nämlich auch einen Neujahrsempfang, Dr. Markus Söder von der CSU, dem du ja alles Mögliche Positive zusprichst.
So ist es, genau.
Ich vermute, dass auch der Neujahrsempfang von Herrn Söder, von unserem Ministerpräsidenten, ein herausragendes Ereignis in deiner bislang noch kurzen Jahresvita war.
In meiner Jahresvita garantiert, aber das liegt ja daran, dass meiner einer selten Gelegenheit hat, überhaupt mal in so prächtige Gemächer wie die der Residenz in München einzusteigen. Also was der Neujahrsempfang von Markus Söder lehrt, und das ist ein großer Unterschied zu Malis Neujahrsempfang, man lernt dort Demut. Also man steht ungefähr 90 Minuten. Ich habe mir ja diesmal sozusagen das ganze Programm hineingezogen. Mhm. Ich fuhr um 16 Uhr mit dem Zug nach München, lief dann vom Bahnhof zur Residenz und war dann da irgendwie 17 Uhr so und so. Und da waren dann schon die ersten Menschen da. Um 18 Uhr ist dann der offizielle Einlass. Und dann dachte ich mir, schlau wie du bist, stellst du dich relativ rasch in die Reihe, die zum sogenannten Defilé führt, hinten an. Jetzt waren aber viele Menschen.
Muss man dazu sagen, in Nürnberg gibt es nicht.
In Nürnberg gibt es nicht. Also in Nürnberg kommt man an, geht ins Messezentrum, genau, in einen Trakt eben und steht eben da und man hört, es gibt auch keinen Einlauf des Oberbürgermeisters, der ist halt da, ne, und spricht dann. Ist natürlich bei Söder ganz anders. Hat jetzt ehrlicherweise mit Söder auch nichts zu tun. Es ist die Tradition des Neujahrsempfangs des bayerischen Ministerpräsidenten. So muss man sagen. Und Söder, das wage ich dann schon zu behaupten, zelebriert dies auf eine ganz besondere Art und Weise. Also ich stand, um es kurz zu machen, am Ende dieser Schlange und sage und schreibe, 90 Minuten dauerte meine Annäherung an den bayerischen Ministerpräsidenten und seine geschätzte Gattin, Frau Baumüller-Söder. Und man bewegt sich da erst durch ein Treppenhaus, wenig Schmuck, dann durch einen ganz langen Gang in blaues Licht getönt, wo dann schon Kaltgetränke gereicht werden, vom Wasser über den Weißwein bis zu Aperol. Und man konnte sich sozusagen einstimmen, eingrooven. Dann geht es weiter in diesem endlosen Gebäudetrakt Residenz durch wunderschöne Zimmer, wo dann teilweise Musiker alte Musik spielen auf Instrumenten, die ich als Kulturbanause gar nicht kenne. Zwischendurch von jeweils promovierten Kunsthistorikern begleitet, die die Möglichkeit geben, in die Tapisserien und sonstige Gegenstände in dem Raum, in die Vasen einzutauchen. Und irgendwann nähert man sich dann dem Raum, in dem sozusagen das Große, das Goldene, das Glänzende steht.
Ich muss schon wieder unterbrechen, jetzt sind wir wieder bei einem Sonnenkönig, habe ich den Eindruck.
Ja, also, wenn du diese Parallelen ziehst. Also irgendwie kommt man sich dann doch so wie in ein höfisches Zeremoniell eingebettet vor. Dann gibt man dem Zeddybanner gesagt, Hofzeremonienmeister, nein, der Mensch heißt wahrscheinlich Protokollchef, ein Kärtchen, auf dem der Name steht, das sozusagen für den Fall, dass ein, was ja vorkommen soll, der Ministerpräsident nicht kennt, er Bescheid weiß. Wir kennen uns jetzt zufälligerweise aus seinem Nürnberger Wirkungskreis. Und dann tatsächlich schüttelt man erst, wie sich's gehört, der First Lady des Landes, Frau Baumüller-Söder, die Hand, einige Worte im Smalltalk und dann Markus Söder. Das war recht lustig, weil es von Kameras irgendwie beobachtet und wird dann auch übertragen in dieser Residenz. Und Söder und ich hatten eigentlich viel Spaß, obwohl es ein Grund ernstes Thema war. Es ging so um die Zeitungswelt in Nürnberg, die interessiert ihn immer und wir haben eigentlich uns ganz gut unterhalten. Dann geht's weiter. Das waren dann sozusagen.
Also du hast dafür gesorgt, dass die hinter dir noch länger warten mussten?
Ich fürchte, genau. Es hat ein bisschen länger gedauert. Der vor mir dran war, das war zufälligerweise der Staatsintendant hier vom Nürnberger Staatstheater, Jens Daniel Herzog. Der hat dann hinterher gemeint, was hast du mit dem gesprochen? Und dann habe ich gesagt, ja, es war wirklich eher so Smalltalk auf im lustigen Sinne. Naja, und dann ist es ja vorbei. Dann geht man sozusagen in die nächsten Säle. Immer in dieser Residenz, man muss sich das immer so vorstellen, prunkvoll hoch drei. Also das Nürnberger Messezentrum ist eine andere Umgebung. Die Stadt Nürnberg hätte es. Allenfalls könnten wir das Germanische Nationalmuseum vielleicht hernehmen.
Aber vielleicht, weil wir Franken etwas, also Söder ist ja Franke, aber er ist, glaube ich, oberbayerisch sozialisiert durch die Absolut. CSU. Das heißt, wir sind eben zurückhaltender. Also wir wissen, was ich gehört, hätte ich mal gesagt.
Ja, und es ist natürlich auch eine unheimlich hohe Quote an Ordensträgern. Man trägt bei diesem Anlass Orden, sofern man denn welche hat. Für mich war das ja relativ einfach. Kein Mensch hat mir jemals einen Orden verliehen.
Wird noch
auch
nicht.
Ich hätte einen Faschingsorden, der mir in Köln mal verliehen wurde.
Noch keine Nürnberger Faschingsorden?
Nein, das habe ich mir dann nicht getraut, den Kölner Faschingsorden anzulegen. Und
das stimmt, ist dann, glaube ich, sogar zusammen.
Ja, den hast du auch, genau.
Mein zweiter schon. Ich habe in Bad Windsheim einen Dauerorden bekommen, der Faschingsgesellschaft in Seemeer. Das war Namenlisten geführt. Es ist nicht so, dass das jedes Jahr einfach so verteilt wird. Also ja, dann muss man
eine Ehre, genau. Ja, und wahrscheinlich war es ja für alle, die da waren, die ihre Orden zur Schau trugen, auch eine Ehre. Und das ist dann für mich jetzt befremdlich. Man sehe mir das nach. Es gibt in der Einladung so einen Hinweis, was man anzuziehen hat. Die sogenannte festliche Garderobe, wer das googelt, kommt auf ganz schlimme Sachen. Oder Tracht,
auch schwierig
ich
für dich,
leider noch. Nicht. Oder Uniform, habe ich schwierig. Leider auch nicht. Meine Bundeswehrzeit, die ich angetreten hatte, mündete in der erfolgreichen Kriegsdienstverweigerung. Also darf ich wahrscheinlich gar nicht tragen, die ohnehin nicht vorhandene Uniform. Ja, insofern war ich da als armes Früchtlein gestanden, umgeben von Ordensträgern, teilweise in der sogenannten Paradeuniform. Es war ein unheimlich lehrreicher Abend. US-Soldaten, die, also 20 ist nicht übertrieben, 20, 25 Orten mit so gelb-blauen Uniformen, die dann doch wieder irgendwie an Fasching erinnern, trugen. Also es war echt interessant. Und eine Bischofsdichte sondersgleichen, die roten Käppis.
Aber spricht er jetzt dann auch überhaupt noch? Also,
ja, Söder spricht. Das war dann.
Das ist ja dann wirklich eine halbtägige Veranstaltung sozusagen.
Ja, insgesamt. Also Beginn 18 Uhr, bis dann die letzten an ihm vorbeidefiliert sind, so roundabout 20:30. Um die Zeit beginnt dann auch die Ansprache des Ministerpräsidenten im sogenannten Kaisersaal. Ein Schelm, der Böses denkt. Dort spricht der König. Nein, dort spricht der bayerische Ministerpräsident. Die Tragik seiner Ansprache für die anwesenden Gäste war die wird auf, ich schätze mal, 10 bis 15 Bildschirme übertragen. Das muss man sich echt groß vorstellen. 2.500 geladene Gäste.
Wahnsinn, echt.
Und man konnte es aber nicht hören. Das war ein bisschen tragisch. Und das war dann lustig, weil gut, wenn ich nichts hören kann, kann ich mir dazu auch keine Meinung bilden. Aber da standen sozusagen Menschen vor den Bildschirmen. Grüppchen immer, so 10, 15, 20 Leute, und die haben dann wirklich geklatscht, wenn das Klatschen im Saal, das konnte man hören, da war. Also das ist dann eine besondere Art der Huldigung des Königs. Man muss quasi gar nicht hören, was er sagt. Das ist ja ohnehin gut. Also ich habe nicht geklatscht, weil ich es nicht hören konnte.
Also gut, das rechne ich dir jetzt mal hoch an, aber ansonsten nehme ich deinen Worten dann durchaus Anerkennung und wie soll man sagen, ein bisschen doch zunehmend noch mehr Respekt vor dem bayerischen Ministerpräsidenten, als er schon vorhanden ist.
Naja, durch den Abend jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber was ich wirklich sagen würde, großes Kino.
Großes
echt
Kino.
Großes Kino. Also eine coole Show. Und wer jetzt, leider kenne ich die Prominenten dieses Freistaats nicht, aber die waren ja auch alle da. Also da waren dann inmitten dieser befrackten Menschen, zogen sozusagen Hoodie-tragende 50-Jährige mit Lederstiefeln durch die Gänge.
Okay.
Sehr wahrscheinlich höchst prominente Künstler, die ich einfach nicht kenne, man sehe es mir nach.
Die Münchner, Ottwolle,
die Bussi-Schickeria,
ja,
genau. Keine Ahnung, wer da eingeladen wird. Aber
waren Spieler vom FC Bayern auch dann?
Habe ich nicht gesehen, aber nichts ist auszuschließen. Auch da muss ich gestehen, ich kenne natürlich nur meine Provinzkicker vom 1. FC Nürnberg.
Und die waren nicht da, vermutlich, weil die sind in Spanien. Genau, jetzt im Moment.
Jetzt, aber ich habe in der Tat, um das abzuschließen, unheimlich viele Menschen aus Nürnberg getroffen. Ich bin dann mit dem letzten ICE zurückgefahren, 23 Uhr ab Hauptbahnhof München. Und der war im Prinzip, würde ich mal behaupten, der Zug ist um die Zeit relativ leer, weil die Hälfte der Fahrgäste waren von dem Neujahrsempfang kommende Franken auf der Heimreise.
Ja, dann sind wir beim Thema Netzwerken eigentlich. Also es ist schon wichtig für die Gespräche trotz alledem.
Schon.
Also man sieht sich, man redet kurz miteinander.
Also ich bin ein Neujahrsempfangsmuffel. Ich gehe wirklich nur auf die genannten zwei. Bedauere es manchmal, weil es sind nicht die Reden auf den Empfängen. Nochmal, die von Söder habe ich gar nicht gehört, die von Mali. Gut, war okay, aber das ist nicht der Punkt, warum man da hingeht. Es sind die Gespräche hinterher und ja. Das ist halt mal eine angenehme Atmosphäre, wo man sich mal mit Menschen unterhalten kann, die man so vielleicht nicht so oft sieht. Also das ist nicht ganz sinnfrei, wobei ich ganz ehrlich, ein blöder Beitrag, wo es dann wieder heißt, die blöden Journalisten gehen hin und meckern. Wenn man die Kosten sich anschaut von den Veranstaltungen, weiß ich nicht. Jeweils weit über 1.000 Besucher kosten eine Stange Geld. Nürnberg deckt es über Sponsoren ab, immerhin. Aber ja, ob man es braucht in der heutigen Zeit, da wäre ich mal vorsichtig.
Ja, also wir in Bad Windsheim, jetzt gehen wir mal in die
Du hast ja auch Neujahrsempfang.
Wir haben einen Neujahrsempfang, der ist aber erst nächste Woche. Natürlich deutlich kleiner, aber zumindest haben wir auch ein Kur- und Kongresscenter. Mhm. Und dort findet der statt, so mit ungefähr 300, 350, manchmal auch 400 Besuchern. Ich gehe jetzt mal davon aus, im Vorfeld der Kommunalwahl werden es deutlich mehr
kommen
werden.
Alle.
Jetzt kommen alle. Man muss sich einerseits zeigen, sehen lassen und natürlich gucken.
Du bist Wahlkämpfer, du trittst an, unterstelle ich.
Ja, genau, ich bin Wahlkämpfer. Kandidiere auf Platz 3 der SPD-Liste.
Du kokettierst quasi, willst auf die 1 vorgewählt werden, hast du dich die 3 genommen.
Nein, es gibt natürlich, wie das bei der SPD so ist, es ist hochdemokratisch, aber natürlich alles geregelt. Das heißt, das Recht auf den Platz 1 hat der Ortsvereinsvorsitzende.
Ah.
Das ist auch unser Bürgermeisterkandidat. Mhm. Und dann kommt
dann muss eine Frau kommen, eine Frau, der Reißverschluss.
Und dann kommt der nächste Mann und das ist traditionsgemäß dann der Fraktionsvorsitzende. Mhm. Genau, das bin ich. Und dann geht es bei uns munter weiter und um ein bisschen Wahlwerbung zu machen, worauf wir dann hier bei uns auf dem Land schon ein bisschen stolz sind. Uns ist wirklich gelungen, bei 24 Kandidaten 12 Frauen, 12 Männer. Das sind wir auch die einzigen, die das hinbekommen haben.
Ja, da muss ich dich was fragen. Ich habe dieser Tage von einer niederbayerischen Gemeinde gelesen und gehört, die es traditionell seit 1945 schafft, eine kleine Gemeinde, kleiner als Bad Windsheim, deutlich kleiner, 800 Einwohner, die es schafft, seit Anbeginn der Bundesrepublik Deutschland zu den Kommunalwahlen eine Liste aufzustellen, aus der dann natürlich durch Veränderung der Liste, durch Kumulieren Menschen auch dann auf andere Plätze gewählt werden können. Aber deren Credo ist es, wir wollen die Parteipolitik aus der Kommune fernhalten und stellen deswegen diese Liste, auf der CSU-nahe, Grüne, Freie Wähler, was auch immer drauf sind, die sind ja, die Menschen sind sehr wohl organisiert, nur es spielt keine Rolle, es steht auch nicht auf dem Wahlzettel. Mhm. Ein Modell oder ein Blödsinn?
Nee, ich halte es für ein Modell. Ich glaube bloß nicht, dass es in Städten mit einer Größenordnung von, sag ich mal, ab 5000 so noch funktionieren wird, weil die dann auf der einen Seite beklagt man zwar, dass immer weniger Menschen bereit sind, in so ein politisches Amt sich reinwählen zu lassen und es ist immer schwieriger, die Listen voll zu bekommen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass in der Größenordnung einfach genug da sind, dass es schwierig werden würde, wirklich das mit einer Liste hinzubekommen. Aber auch dieses Modell gibt es bei uns durchaus im Landkreis auch. Das heißt, häufig steht dann der Name CSU zwar mit dabei, das heißt dann Freie Wähler, CSU, aber es gibt auch viele, die heißen einfach Freie Wähler und dann der Ortsname. Oder unabhängige Wählergruppe, wie auch immer. Und da kann jeder mit drauf. Per se finde ich das natürlich ein super Modell, weil es einfach darum geht zu sagen, jeder, der sich für den Ort einsetzt und in kleineren Orten, das kommt vielleicht auch noch hinzu, man kennt sich halt.
Genau. Also
das ist ein ganz großer Faktor, der in einer Stadt wie Bad Windsheim mit über 12.000 Einwohnern überhaupt nicht mehr hinhaut. Also man kennt vielleicht noch den einen oder anderen Namen, weil der vielleicht über die Zeitung, über die sozialen Medien vielleicht ein bisschen bekannt ist. Aber viele Menschen kennen einen nicht. Also da ist dann schon so eine Partei oder so eine Zuordnung. Ist der jetzt eher grün? Ist der eher rot? Ist der eher schwarz? Ist der eher orange? Was auch immer. Ist da, glaube ich, schon nochmal ganz
eine wichtige
wichtig.
Einordnung. Also ich habe aus Bad Windsheim, weil wir uns gerade drüber unterhalten, über deine Herkunftsstadt gelesen. Da hat eine Wählervereinigung mit W beginnend.
Wir? Windsheimer ins Rathaus.
Genau, fand ich sehr launig, den Beitrag hat ein Kollege aus der Redaktion in Windsheim geschrieben, in der Windsheimer Zeitung
natürlich, genau,
dass es dazu die Möglichkeit gab, sich vorzustellen und es hat dann im Einzelfall mal 10, 20 Sekunden gedauert und bei anderen
10 Minuten und länger.
10 Minuten und länger mit wüsten Beschimpfungen garniert von anderen Menschen. Also das finde ich ja dann also eine spannende Gruppierung.
Absolut, haben wir einen Bürgermeisterkandidaten, also auch das in Bad Windsheim 4 Bürgermeisterkandidaten jetzt. Mhm. Das ist
ja gelebte Demokratie.
Das ist gelebte Demokratie, finde ich auch. Also amtierende Bürgermeister von der CSU, Bernhard Kisch, der vor 6 Jahren zum ersten Mal gewählt wurde, auch zum ersten Mal ein CSU-Bürgermeister in Bad Windsheim, muss ich jetzt 3 Gegenkandidaten stellen. Mhm. Einer davon Jürgen Heckel, der damals schon, das ist einer von wir, der vor 6 Jahren auch schon kandidiert hat, aber damals in der Stichwahl. Also wirklich.
Der war in der Stichwahl.
Der war in der Stichwahl, ja. Es gab eine Stichwahl. Damals war er ein neuer Bürgermeister.
Naja.
Alter Bürgermeister ist angetreten. Die SPD hat ihn aber nicht mehr nominiert. Also, das ist eine lange Geschichte, die ein Musterbeispiel für Kommunalwahlkampf und was man alles.
Ja, nicht sein sollte.
Was man auch verkehrt machen kann im Sinne dessen, wenn man zu sich selbst ehrlich ist. Also, die SPD war mit ihrem Bürgermeister, der auch zum ersten, also der gerade 6 Jahre hinter sich hatte, sehr unzufrieden und hat dann entschieden, sie nominieren ihn nicht mehr.
Mhm.
Ist klar, dass ein amtierender Bürgermeister sagt, ich will aber noch. Der hat sich dann eine eigene Wählergruppierung zusammengesucht. Die SPD hat einen Gegenkandidaten aufgestellt, die Freien Wähler hatten einen Kandidaten und wir hatten einen Kandidaten und
So konnte es gelingen, dass die CSU erstmals den Bürgermeister im schönen Bad Windsheim stellt.
Mein Lieblingssatz, den ich allerdings von einem inzwischen leider verstorbenen Kollegen aus der Fraktion mitgenommen habe, war, der sagt, das Volk liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Ja, und das ist der SPD damals so richtig vor die Füße gefallen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir wirklich mit wir, es ist ein sehr, sehr bunter Haufen. Mhm. Jürgen Heckel, muss man dazu sagen, hat auch schon mal, war schon mal Mitglied der SPD-Stadtratsfraktion ist dann dort raus, dann war er bei der FDP. Also er hat schon einiges durchgemacht.
Weit gereister, kommunalpolitisch weit gereister.
Genau, und hat jetzt seine eigene Partei, wenn man so nennen will, seine eigene Verbindung. Tritt auch bei der Kreistagswahl mit, jetzt zum ersten Mal mit 30 Kandidaten an. Also das ist so sehr umtriebig, sehr spannend zu beobachten. Und ich erlaube mir, das hier zu sagen, auch wenn ich selber Teil dieses politischen Lebens in der Stadt bin, es ist schon eine sehr populistische Partei. Mhm. Also man könnte es auch bürgernah nennen, je nachdem, wie man sieht. Ein schmaler Grat. Aber ich er ist jemand, der, wenn ein Grüncontainer irgendwo entfernt wird, zur Demonstration aufruft. Und da kommen dann auch wirklich 20, 30. Also er kann kleine Dinge zu richtig großen Dingen aufblasen. Das macht Windsheim aber dann als Kleinstadt zu spannend.
Donald Trump von Bad Windsheim. Aber das ist jetzt nur aus der Ferne, in Unkenntnis der Person.
Beim Neujahrsempfang sofort aufs Butterbrot schmieren, dass der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten ihn als Donald Trump von Bad Windsheim bezeichnet. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nein, er ist auch für den einen oder anderen Spaß auch natürlich zu haben.
Donald auch.
Hat man ihm nachgesagt. Wir sind weit abgeschweift.
Absolut.
Wir könnten noch ein bisschen drüber reden, über deinen Termin, den du jetzt gerade vor dir hast. Du fährst nämlich nach Lengenfeld.
Ja, die Oberpfalz.
Die Oberpfalz, aber nicht um den Oberpfälzern zu sagen, wo es lang geht, sondern...
Ich sag niemandem, wo es lang geht, aber ich
darf. Du fährst zur Stadt Nürnberg.
Ich fahre zur Stadt Nürnberg heute in die Oberpfalz. Das ist, so kann man das formulieren.
Genau, erzähl mal. Ich finde es ganz spannend, was da abläuft.
Ja, die Stadt Nürnberg versammelt einmal im Jahr ihre Dienststellenleiter. Das ist wirklich ein weites Feld, weit über 150 Menschen, in drei Portionen sozusagen, um es nicht zu groß zu machen, im schönen Lengenfeld. Gasthaus Winkler, der eine oder andere kennt es vielleicht, kann das Bier sehr empfehlen.
Kupfer. Aber um was geht es? Geht es hier um Bier trinken?
Nein, leider nicht. Aber nur wenn man jenseits von Kommunalpolitik da mal hin will, das Bier wirklich zu empfehlen.
Okay.
Und,
kannst du ja mitbringen. Wir in der Online-Redaktion testen gerne. Wir stellen uns da
kann man, die sind professionell im Merchandising. Ich bringe ein Sixpack mit.
Okay. Sehr gut.
Kupfergold heißt, glaube ich, der Premium-Produkt des Hauses. Sehr gut.
Dieser Podcast hat sich jetzt mal wirklich gelohnt.
Und dort treffen sich die Amtsleiter, also vom Schulleiter über, was weiß ich, Ordnungsamt, alle möglichen Einwohnermeldeamt einmal im Jahr eben und haben immer ein Schwerpunktthema zu dieser Klausur, die auch dann mit einer Übernachtung, so verstehe ich das zumindest, verbunden ist. Und heuer geht es um Kommunikation, Medien im weitesten Sinn. Und ich wurde gebeten vom Finanz- und Personalreferenten Harald Riedel, den wir schon mal zu Gast hatten hier im Podcast, ob ich nicht Lust hätte, eine Außensicht, wie bewerten wir als Journalisten, als Vertreter der Nürnberger Nachrichten, wie bewerte ich persönlich die Öffentlichkeitsarbeit, die Außendarstellung der Stadt Nürnberg. Mhm. Das finde ich ganz schön, also habe mich gefreut, habe auch sofort zugesagt und ja, darf jetzt eben dann ins schöne Lengenfeld abdüsen und wenn man es bösartig formuliert, den Amtsleitern die Leviten lesen, tue ich natürlich nicht. Ich will auf unsere Bedürfnisse hinweisen und hoffe auf eine Diskussion.
Aber weil ja der Podcast erst sozusagen heute Abend online gehen wird, das bedeutet, du kannst jetzt mal verraten, was wirst du ihnen denn erzählen?
Naja, ich weise schon darauf hin, dass so Aussagen, die immer noch leider sehr oft zu hören sind, eher morgen oder übermorgen können wir auf die Anfrage antworten im Online-Zeitalter für die Katzen. Also unser Bestreben ist es schon, aktuell auf die Problemlagen unserer User-Kunden zu reagieren, die uns beispielsweise Fragen stellen. Da wollen wir Antworten liefern. Also das Thema Aktualität wird eine Stoßrichtung sein. Und dann weise ich noch darauf hin, auf die Ambivalenz, selbst zu glauben über Social Media, sich verkaufen zu müssen. Wir hatten Bürgermeister Christian Vogel hier zu Gast, der das ganz gut macht. Und dem Thema, wie gehen Medien mit sowas um? Wie gehen wir jetzt als eine unabhängige Tageszeitung damit um? Also auch da sollte man sich eben sehr genau überlegen, was man tut. Also eine eigene Social-Media-Strategie heißt natürlich, man entfernt sich so ein bisschen von den klassischen Meinungsträger-Akteuren, wo eben auch eine Tageszeitung dazugehört. Das ist ein zweiter Punkt. Und ganz generell würde ich auch darauf hinweisen, dass Medienbashing, und das meine ich jetzt nicht, weil ich da irgendwie beleidigt oder eingeschnappt bin, so wie wir es vorhin auch hier diskutiert hatten, wenn der OB sagt, das böse Schielen nach Klicks macht viel kaputt, dass uns das nicht weiterhilft. Die Welt dreht sich weiter. Auch der nächste OB in Nürnberg wird garantiert ein Social Media Enthusiast sein. Anders geht's gar nicht. Also ich will darauf hinweisen, nicht zu glauben, dass für einen Amtsleiter der Stadt die Welt noch so ist, wie sie vor 30 Jahren war. Das wissen die Menschen wahrscheinlich, aber ich würde es gerne nochmal an ein paar Beispielen deutlich machen. Und ich nenne dann natürlich positive Beispiele der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Nürnberg. Und da gibt es ja in der Tat einige, ich will mal auch einige wenige kritische Beispiele erlauben.
Ich muss jetzt als Onliner sozusagen wiederum eine Rolle einnehmen, die mir an sich fremd ist, aber ich mache jetzt mal, ich widersprechen möchte ich gar nicht, sondern ich mache jetzt mal den Amtsleiter und mache jetzt vielleicht auch mal den Uli Mali und sage, wenn er nämlich von Grauzonen spricht, dann ist es ja genau dieser Punkt, wenn die Medien eine schnelle Auskunft haben wollen, dann sagt vielleicht der Amtsleiter, Leute, um euch fundierte Auskunft geben zu können, da brauche ich eine gewisse Zeit, weil ich muss das recherchieren und die Zahlen sollen stimmen. Ich muss bei Leuten rückfragen, wenn irgendjemand, irgendwo eines Missstandes beschuldigt wird und so weiter. Dazu braucht es Zeit und wenn es nur darum geht, die schnelle Botschaft rauszuhauen, dann kann ich vielleicht zwei Tage später wieder komplett zurückrudern. Das wäre jetzt meine Antwort als Amtsleiter an dich.
Du warst ja mal bei der Stadt, das merkt man. Die Herkunft ist unleugbar.
Das waren wirklich noch goldene Zeiten, genau. Muss ich sagen.
Und ich widerspreche, ja, natürlich besteht die Gefahr des Vereinfachens in der schnellen Antwort. Nur meine Erwartungshaltung an den Amtsleiter, an einen Schulleiter, Schulen sind vielleicht auch ein besonders gutes Beispiel, da geht es eigentlich nie schnell, das sage ich jetzt mal so polarisierend, da ist es schon mal schwierig überhaupt, das meine ich jetzt auch nicht abwertend oder negativ, es ist ein Fakt, es ist schwierig am Nachmittag in der Schule jemanden ans Telefon zu kriegen, ist für uns problematisch, weil wir oft erst am Nachmittag sozusagen auf Touren kommen, was Recherche anbelangt.
Was nicht unbedingt für uns spricht.
Was nicht für uns spricht, keine Frage, aber es ist einfach so, also da kommen wir eigentlich in den seltensten Fällen dann tagesaktuell zusammen und ich messe es immer an mir, zu unserer Redaktion zählen rund 200 journalistische Köpfe, Frauen und Männer, ganz unterschiedlich. Und wenn eine Beschwerde bei mir landet, dann kriegt der Beschwerdeführer eine Antwort. Und die kriegt er, ich muss auch gucken, dass ich den Betroffenen an die Strippe kriege. Meine These ist, wenn man will und wenn es jetzt von Ausnahmen, wenn jemand gerade im Flugzeug sitzt, weil er, was weiß ich, den Jahresurlaub auf den Philippinen antritt, ja klar, dann geht's nicht. Aber wo ein Wille ist, da ein Weg zur raschen Auskunft.
Das kann ich aus leidvoller Erfahrung bestätigen. Der Kollege neigt dazu, dann auch schnelle Antworten zu erwarten.
Genau.
Wenn ein Schreiben eines Users oder eines Lesers da ist, der sich zum Beispiel jetzt mit Online-Themen auseinandersetzt.
Genau. Und das ist aber was, wo ich finde, wir haben uns es als Selbstverpflichtung auferlegt, möglichst rasch zu antworten und sowas würde mich bei einer Kommune auch freuen. Das sind ja, was wir von der Stadt wollen, muss man auch immer sagen, wir werden auf jeder Veranstaltung von Vertretern der Stadt als Demokratie erhaltend gelobt und man will sozusagen in Zeiten der Auflagenverluste die Medien hochhalten und die Bedeutung der Medien. Ja, dann muss man aber sozusagen auch die Bedürfnisse der Medien und unsere Bedürfnisse, wir sind da ja sozusagen intermediär, wir transportieren ja weiter, wir wollen die Bedürfnisse unserer Kunden befriedigen und den Kunden interessiert es eine Woche später nicht mehr, warum eine Woche vorher in einem Wald in Nürnberg 10 Bäume gefällt wurden und da Positivbeispiel, Söhr, wir hatten Bürgermeister Vogel, ist proaktiv, genau. Sagt, wir fällen die Bäume, liefert eine Begründung vorher mit. Damit kann ich hinterher im Falle von Protesten auch als Medium ganz anders umgehen, weil ich schon weiß, warum es passiert ist. Und das finde ich, that's it, das ist der Weg.
Ja. Also wir können es aus dem Online-Bereich ja absolut nur bestätigen, die Erwartungshaltung ist wahnsinnig hoch. Also wir sind ja dann auch wieder der Vermittler letztendlich oder der Mittler. Es kommen ganz, ganz viele Anfragen an uns, wo du sagst, ja, da müsst ihr eigentlich bei der Stadt fragen, aber wir übernehmen diese Aufgabe auch. Vielleicht auch deshalb, weil Bürgerinnen und Bürger und User merken, wir bekommen wahrscheinlich auch eher die Auskunft. Sie müssen sich auch erstmal darum kümmern, wen kann ich da überhaupt fragen. Genau. Das sind also, klar, das ist Teil unseres Jobs und den machen wir auch gerne. Andererseits muss ich schon auch sagen, die Erwartungshaltung ist inzwischen wahnsinnig hoch.
Also
ist
hoch, ja.
Menschen, die sagen, bei mir fliegt ein Hubschrauber drüber, ich will wissen, was los ist, die erwarten dann innerhalb von 5 Minuten eine Antwort.
Das aber ist die Ausnahme. Sie kriegen aber auch
sie die Antwort. Eine Antwort.
Ich bin ja, wie jeder Mensch, ist man manchmal selbst betroffener, wenn über meinem Stadtteil der Hubschrauber kreist. Und ich lese dann, ich gucke dann mittlerweile auch reflexartig in unser Online-Portal nordbayern.de und bin dann mächtig stolz, wenn da vielleicht die Antwort schon steht, stolz auf die Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen leisten und finde auch dann, wow, das trägt doch auch zu einer Bindung bei. Also das bindet mich an die Marke, wenn ich sozusagen das, was mich interessiert, dann auch schon in Form einer Antwort kriege. Da, keine Ahnung, wird nach einem, ich weiß es nicht, nach einer alten Frau gesucht, die verwirrt seit 2 Tagen vermisst durch den Wald läuft. Ja, hilft mir, dann kann ich das einordnen, kann ich damit umgehen, dann weiß ich auch, wenn die ganze Nacht weiterfliegen und Motzrabatz machen, hoffentlich finden sie die Frau. Also das ist ja was vorbehaltlos Positives. Ne? Und ja, nach dem Strickmuster weiter so.
Ja, und wir haben einen wahnsinnigen Bogen geschlagen vom Nürnberger Oberbürgermeister über den Ministerpräsidenten bis jetzt wieder komplett in dem Medienthemen drin, wo wir... Das ist, würde uns ja leicht fallen, könnten wir jetzt stundenlang weiterreden, aber wir sind schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt, haben natürlich immer noch 2 Dinge, die es zu besprechen gilt, nämlich einmal sprechen wir über unseren nächsten Podcast, das machen wir jetzt mal als erstes, wir müssen Werbung machen.
Ja, wir müssen gar nicht Werbung machen, wir sind, das freut mich total, das bringt auch der Neujahrsempfang sozusagen mit sich, ich wurde auf beiden Neujahrsempfängen, was mich echt freut, angesprochen auf dem Podcast von Stammhörern. Finde ich ganz nett. Also im Falle Nürnbergs war es ein Vorstandsmitglied der Nürnberger Sparkasse, der explizit sagt, wow, toll, tolles Format. Ein Vertreter der Messe hat es auch erwähnt. Also was mich sehr freut, die hören es, um sozusagen, die finden es unser Geschwätz manchmal lehrreich und die Aussagen unserer Gäste natürlich vor allem hilfreich, finde ich gut. Und selbst im fernen München gab es ein Kompliment und das ist schön. Und nächste Woche haben wir den Dr. Clemens Gsell zu Gast, den dritten Bürgermeister, den zweiten Bürgermeister der Stadt Nürnberg, glaube ich. Der Oberbürgermeister ist der Oberbürgermeister. Der erste Bürgermeister ist, glaube ich, der Christian
Vogel. Genau,
der zweite Bürgermeister ist der Clemens Gsell. Der Schulbürgermeister, ein CSU-Vertreter und jemand, der auch sofort bereit war zu kommen. Er ist gilt so ein bisschen, also im positiven Sinn finde ich, als Großstadt-CSUler, also hat so, was die Schulpolitik anbelangt, durchaus moderne Ansichten. Also das Thema Bildung wird eins sein. Und wir sprechen mit ihm natürlich auch über das Karriereende von Kommunalpolitikern. Denn Clemens Gsell ist, ob er denn nun mal jemals gefragt wurde oder nicht, einer, der nicht mehr Bürgermeister
sein
bleiben
wird.
Darf,
genau.
Sein wird. Also wird spannend.
Und hat viele Höhen und Tiefen in der Kommunalpolitik.
Absolut. Also war mal OB-Kandidat auch in Nürnberg. Genau. Einer, der sich wie viele andere vergeblich an Mali versucht hat. Also ich glaube, da haben wir genügend Stoff.
Absolut. Und Höhen und Tiefen, wunderbares Stichwort für einen Fußballverein, der hier in der Region einen anderen Fußballverein, der weiter oberbayerisch angesiedelt ist, 5-2 nach Hause geschickt hat.
Naja, die Champions League ist jetzt leider in der Rückrunde noch nicht erreichbar, weil wir ja noch einmal aufsteigen müssen. Aber wenn man diese Hochrechnung zugrunde legt, das 5-2 gegen den FC Bayern, wird es dann in der Saison 2020-21 soweit sein.
Wunderbar, mit einem extrem optimistischen Ausblick können wir euch damit in die Woche entlassen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Genau, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.